Verhalten sich nicht alle Menschen gleich. Einige sagen, jedem ist das Hemd näher als der Rock. Er hat zum Beispiel also auch in dem Buch beschrieben, dass es im KZ, wenn sie Essen bekommen haben, Brot und so weiter, das war für alle zu wenig. Aber da hat es Menschen gegeben, die haben im KZ das wenige Brot, das sie gehabt haben, noch mit anderen geteilt. Der ist auch nicht so, was sie selber auch nicht. Aber sie haben, und es hat andere gegeben, die haben in derselben Baracke anderen das Brot weggenommen. Das heißt, er hat eben dann, so heißt es, weil er so geschrieben hat, manche haben sich benommen wie Heilige, das Brot geteilt, manche haben das Brot gestohlen, sie haben sich wie Schweine verhalten. Das hat er im übertragenen Sinn einfach gemeint. Ich sage Ihnen schon, das Buch ist deshalb so direkt, weil er es innerhalb von 9 Tagen geschrieben hat, kurz nach der Entlassung aus dem KZ, wo er ja ursprünglich noch Tage vorher höchstes Fieber einfach gehabt hat. Und hier hat er eben tatsächlich die Menschen im KZ eben einfach getröstet und hat versucht, jeden zu Gedanken zu bringen, auch auf dich wartet noch wer. Da hat er gesagt, wer soll auf mich warten? Da hat er gesagt, vielleicht wartet deine Frau, vielleicht dein Bruder, vielleicht deine Eltern. Und das ist also deine Aufgabe. Dramatisch war auch, dass er gesagt hat, du hast in jeder Situation die Wahl zwischen einem guten Verhalten und einem weniger guten. Das ist auch etwas, das sie sich ja auch immer wieder überlegt, also nicht, wenn sie sich 2 Filme anschauen wollen, so soll ich den anschauen oder den, das ist nicht. Aber soll ich das machen oder das machen? Da hat er einfach gesagt, ja, du hast eine Wahl in jeder Situation. Was habe ich zum Beispiel im KZ für eine Wahl? Der Tod steht mir bevor. Und er hat gesagt, auch dort habe ich eine Wahl. Nämlich die Wahl, wie nehme ich diesen Tod an? Verzweifle ich? Gehe ich daran seelisch kaputt? Oder versuche ich, erhobenen Hauptes durch ein Schicksal zu gehen, das ich ja als Schicksal nicht ändern kann? Aber mich kann ich also selbst ändern. Sie spüren schon, er hat sehr an den Willen, an die Kraft des Einzelnen appelliert. Da hat auch die Psychotherapie ihm den Vorwurf gemacht, das kannst du nicht. Es gibt Menschen, die haben eben diese Kraft eben einfach nicht. Die können nicht diesen Willen eben aktivieren, dass sie eine gute Entscheidung einfach treffen. Das ist ja auch, was uns so ein bisschen eint mit unserem christlichen Glauben. Dass wir aufgefordert sind, eingeladen sind, immer also das Gute zu tun. Du weißt, permanent das Gute, das Gute, das Gute. Also so, dass der 24 Stunden heiliger Nikolaus, das kann dich manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen. Deshalb sagen einige, pfeif drauf, jetzt bin ich der Teufel. Das heißt also, verstehen Sie, das ist aber eine Forderung, die halt das Christentum an die Menschen einfach stellt. Ist es also, das, und Franklin hat das auch erwartet. Er hat gesagt, der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entscheiden. In jeder Situation, und er möge sich eben immer für das Gute oder für das Bessere einfach entscheiden. Und eben auch, selbst im KZ gibt es also diese Entscheidung. Und dann hat er, und das ist der Punkt, wo er uns besonders nahe kommt und uns also lieb geworden ist. Er hat auch gesagt, und denkt daran, denk immer dran, was erwartet die Welt noch von dir? Und da hat er gesagt, und wenn du niemanden mehr hast, keine Frau, keine Familie, dann gibt es noch immer einen, der dich mit Liebe umgibt, und das ist Gott. Niemand hat so in einer Psychotherapie von Gott gesprochen wie Franke. Sie werden das bei Freud nicht finden, sie werden es bei Adler nicht finden. Riegel natürlich schon, Riegel war religiös bis auf die Unterwäsche. Aber der war ja erst im 20. Jahrhundert. Aber die ursprüngliche, der Anfänge der Psychotherapie haben sie so etwas eben nie gefunden. Das heißt, Frankl hat immer gesagt, besonders für religiöse Menschen ist die Eröffnung, Gott erwartet etwas von dir, eine ganz spezielle Antwort auf die Frage, was hat das Leben für einen Sinn? wer sich in dem Sinnhorizont Gottes geborgen weiß, das hat selbst Frankl so gesagt, entkommt einem gewissen Sinnlosigkeitsgefühl. Denn er hat gesagt, auf eine Kurzformel gebracht, das hat er damals schon gesagt, im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte mehr, was er tun muss. Und keine Traditionen sagen dem Menschen, was er tun soll. So kommt es, dass der Mensch von heute oft gar nicht mehr recht weiß, was er eigentlich will. Und so tun die Menschen das, was die anderen halt auch tun. Das heißt, er nennt das Konformismus und sagt, die persönliche Auseinandersetzung mit dem, was man tun soll, findet also nicht statt. Und hier hat eben Frankl eben diese Krankheit gefunden, weil der Mensch nicht mehr weiß, was er tun soll, kommt er in eine sogenannte Krankheitsphase. Er hat dann Sinnlosigkeitsphase genannt und das heißt griechisch noogen, also in eine noogene Neurose, also quasi eine Art, es ist alles sinnlos, es hat alles keinen Sinn. Also man könnte auch sagen, neudeutsch, es ist eine Art Depression. Den Begriff gab es damals in dieser Weise eben hier noch nicht. Und er hatte einfach gesagt, und gerade in so einer Situation kann es sinnvoll sein, wenn der Mensch in sich hineinhört und eben draufkommt, wie kann er diesem Sinnlosigkeitsgefühl einen Sinn geben. Ich bringe Ihnen jetzt eine Geschichte, die ich einer der berühmtesten Schülerinnen von Frankl verdanke, einer der Frau Dr. Lukas. Sie ist wohl eine der bekanntesten Frankl-Kennerinnen. Sie hatte lange Zeit ein logotherapeutisches Institut in Bayern, hat sich jetzt also, nachdem ihr Mann gestorben ist, hat sie das Institut geschlossen und hat sich nach Wien zurückgezogen wieder und also hat jetzt keine Therapie. Aber ihr verdanke ich einen Fall, den ich Ihnen jetzt erzählen werde, wie Logotherapie arbeitet. Es ist das Erlebnis einer Frau, die 1940 geboren ist und die Geschichte, die sie so ab den 80er Jahren erzählt hat, hat sich 1944, also in den Kriegsjahren, abgespielt, als diese spätere Frau 4 Jahre alt war. Und zwar, sie hat mit 4 Jahren einen Teddybär geschenkt bekommen und es gab Fliegeralarm. Und ihre Mutter hat sie gepackt und hat sie in den Keller getragen und der Keller war aber im Nachbarhaus über die Straße. Das Kind hat den Teddybär halt noch genommen und ist mit der Mutter mitgerannt. Auf dem Weg dorthin hat sie aber den über alles geliebten Teddy verloren. Nach dem Fliegerangriff ist sie sofort wieder mit der Mutter auf die Straße, denn sie hat geweint und der Teddy ist weg. Und die Mutter ist denselben Weg zurückgegangen und der Teddy war nie mehr gefunden. Der Teddy war verloren. Und jetzt ist in der Frau etwas passiert. Sie ist so als vierjähriges Mädchen so traurig geworden, dass sie etwas verloren hat, was ihr so wichtig war, dass sie eigentlich gedacht hat, unbewusst, ich binde mich in meinem Leben nie mehr an etwas, denn die Angst, es wieder zu verlieren, ist zu groß. Folge war übrigens auch, dass sie nie zu einer Herzensruhe gefunden hat, dass sie auch übrigens nie geheiratet hat, weil sie Angst hatte, wieder so einen Verlust zu erleiden. Das hat aber dazu geführt, dass ihre Seele so krank geworden ist, dass sie von einer psychotherapeutischen Behandlung zur anderen gegangen ist. Sie hat zum Beispiel mit der falschen Psychoanalyse probiert, dass man zum Beispiel da versucht hat, die Schuld auf die Mutter zu überlagern, denn die ist ja mit ihr in diesen Keller gegangen, die hätte ja vielleicht den Teddy nehmen können und so weiter. Also da hat man gesagt, naja, und wo war der Vater? Und so. Also hier hat man eben versucht, ihr zu helfen, mit diesem Verlust des Daddys fertig zu werden. Und nie hat das zu einer Beruhigung geführt. Und erst in den späten 90er Jahren kam sie dann auch zu einer logotherapeutischen Behandlung zur Frau Dr. Lukas. Und dann war es hier, eben ist sie halt im Gespräch und da. Das ist auch der Unterschied zwischen einer Psychoanalyse und einer Logotherapie, dass der aktive Teil des Therapeuten größer ist. Ich habe es Ihnen gesagt, der sagt von sich aus auch etwas. In einer klassischen Psychoanalyse liegst auf der Couch oder sitzt eventuell am Sessel, dem Psychiater sieht es gar nicht gescheit, der sitzt also hinter dir und er lässt dich reden. Wenn du nichts sagst, sagt er auch nichts. Dann, und probieren Sie das einmal aus. Also, das muss ja nicht im Ehestreit sein, aber wenn sie nichts sagt, über längere Zeit, das regt ihn manchmal so auf, dass er ganz narrisch wird. Ein Unterschied ist beim Psychiater, der trägt das Wort nicht auf. Der wartet, und dann beginnt der andere irgendwie oder die andere zu reden. Denn dieser Zustand ist was unerträglich. Und dann meint man, es kommt aber dann Unbewusstes im Hoch, in diesem Ausnahmezustand. Bei der Logotherapie ist das anders. Denn sie hat jetzt, die Frau Dr. Lukas, hat ja halt einfach gesagt, ja, sie haben ja zwei Möglichkeiten gehabt, dass sie eben gelernt hätten, durch den frühen Verlust eines geliebten Gegenstandes, hätten sie ja das schon verarbeiten können und das erst recht heiraten hätten können, bei wann die Ehe geschieden war, sie wissen ja schon, wie man damit umgeht. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen, also sie hätten heiraten können oder sie wollten sich eben nie mehr binden. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie, die Situation von damals kann man nicht mehr ändern. Aber die Sichtweise können Sie ändern. Und dann hat die Frau Dr. Lukas ihr Folgendes gesagt. Sie werden wahrscheinlich auf dem Weg in diesen Keller bei dem Fliegeralarm den Daddy irgendwo verloren haben. Vielleicht hat den Daddy ein anderes Kind das auch irgendwie gefunden. Vielleicht hat dieses Kind sogar Freude gehabt. Vielleicht hat auch ein Erwachsener den Daddy aufgehoben und hat es einem Kind eben einfach geschenkt. Und jetzt denken Sie einmal dran, wie viel Glück vielleicht dieser Daddy einem anderen Menschen gebracht hat. Ich muss Ihnen sagen, das kann man einem 4-jährigen Mädchen nicht sagen. Aber einer 70-jährigen Frau kann man das natürlich schon erklären. Das könnte sie. Und dann hat auch die Frau Lukas gesagt, vielleicht ist der Daddy von Hand zu Hand gegangen und hat einige andere Kinder glücklich gemacht. Aber damit andere Kinder glücklich werden, mussten sie den Verlust einfach ertragen. Als 4-jähriges Kind ist es schwer, aber als erwachsene Frau, wenn sie nachdenken, wie viel Freude vielleicht der Daddy gemacht hat, vielleicht können sie sich dann einfach versöhnen. Und dann hat sie gesagt, sehen Sie, das ist die heilige Entscheidung quasi, Ihr Verlust des Daddys hat anderen sehr viel Freude gemacht. Und das andere ist halt, dass sie sagen, ich habe so etwas Trauriges erlebt, ich will mich nie mehr binden. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, Sinn ist nicht subjektiv. Diese Hilfe in der Logotherapie geht aber nur, wenn Sie wirklich es für sinnvoll empfinden, dass andere eine Freude haben. Und dass sie bereit sind, eigenes Leid damit auf sich zu nehmen. Das heißt, das ist eine Einstellung, die halt, ja, die sehr nahe dem, was wir christlichen Glauben nennen, was sehr nahe dem einfach kommt. Das heißt, wenn Sie eine sind, die sagt, kommt doch gar nicht in Frage, dass der andere ein Glück hat und ich darunter leiden muss, dann ist das keine Lösung. Aber wenn Sie eine Werteinstellung haben, dass es Sinn macht, auch anderen zu helfen, auch wenn ich da jetzt eben einfach ja, draufzahle oder Leid habe, dann hilft das schon. Ich bringe da in einem sehr aktuellen